Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Ob als Kapitän im Cockpit oder mit den Flügeln in der Chefetage. Gemeinsam heben wir ab und erkunden neue Perspektiven auf Führung, Unternehmenskultur und Transformation. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu unserer dritten Sommerfolge des Podcasts Pinguine im Cockpit, Lizenz zum Führen. Wir nennen das die frische Brise und wir sind heute in der dritten Folge, wo es um das Thema Geld geht. Aber bevor ich dabei einsteige, erstmal vielen Dank für das super Feedback. Wirklich großartig. Wir hatten ja in der ersten Folge das Thema also Ernährung, Bewegung. Es war schon wirklich interessant. Da gab es viele Kommentare zu und auch direkte Nachrichten. Und natürlich das zweite Thema Beziehung, was ich mit Kathleen hatte. Das war auch wirklich, wirklich toll zu sehen, welche Reaktion das so gegeben hat. Also freut mich sehr und bin gespannt auf die Kommentare hier zu unserem dritten Thema. Und ich finde, das ist eigentlich ein schwieriges Thema. Und ich glaube, das ist es, weil es für mich immer ein schwieriges Thema war. Also das Thema Geld, Finanzen ist, und ich glaube, das ist nicht nur bei mir, so mit wahnsinnig vielen Glaubenssätzen aufgeladen. Ich hatte zum Beispiel immer den Glaubenssatz so als Berater, ich habe jahrelang ja als Berater gearbeitet, da kannst du nicht so viel Geld für verlangen. Also ich arbeite ja auf Tagesbasis, also habe einen Tagessatz und es ist mir unglaublich schwer gefallen, in Verhandlungen immer meinen Tagessatz so durchzusetzen. Und ich glaube, dahinter steckte so diese Annahme, na, wenn ich zu viel Geld nehme, das stört irgendwie die gute Beziehung. Und ich bin ja schon harmoniebedürftig und habe dann immer gedacht, nee, das kannst du eigentlich nicht machen. Und war dann immer so verwundert, so wenn ich von anderen Beraterkollegen gehört habe, dass die viel höhere Tagessätze durchnehmen. Und ich dachte, ey, das sind doch jetzt unter uns gesagt mal auch schon Dünnbrettbohrer. Also warum nehmen die denn solche Tagessätze? Was haben die denn für ein Selbstbewusstsein? Aber es war mir wirklich, wirklich unangenehm. Also so war das mit dem ganzen Thema auch Geld verdienen. Klar brauchte ich das. Ich bin auch bisher, bin 58 immer gut durchgekommen. Aber ich habe das so immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, verdrängt. Das war für mich unangenehm. Und dass das jetzt nicht nur mir so geht, dieses ganze Thema, das kann man tatsächlich an einer ganz einfachen Zahl erkennen, nämlich daran, wie die Deutschen ihr Geld anlegen. Und wir haben im Gegensatz zu ganz vielen anderen Ländern eine extrem niedrige Quote im Aktiensparen oder auch andere so verwandte Formen, so Wertpapiere, was es da so gibt, nämlich weniger als 20%. Das ist bei jungen Menschen ein bisschen anders, da gibt es diese ganzen Neobroker, allerdings auch nicht besonders erfolgreich. Man sagt, dass 80-90% der Leute, die so ganz aktiv ihr versuchen, ihr Geld bei solchen Brokern zu managen, leider keinen Erfolg haben. Also das heißt, Verluste machen oder ihr Geld nicht vermehren können. Aber nochmal, weniger als 20% der Deutschen legen ihr Geld in Aktien, in ETFs, den Begriff habt ihr oder sie vielleicht schon mal gehört, in irgendwelchen Fonds und solchen Produkten an. Da fragt man sich natürlich, was macht denn der Rest? Naja, die zahlen entweder nur in ihre Rente ein oder haben das auf dem Girokonto liegen, Festgeld. Es gibt in Deutschland Billionen, die auf dem Festgeldkonto liegen und damit ja Zinsen bringen, die gerade mal die Inflation decken. Also alles suboptimal. Die Holländer sind da völlig anders. Da gibt es eine ganz andere Aktienkultur. Da ist es völlig normal, sich an Unternehmen zu beteiligen. Das ist ja übrigens eine Aktie, eine Unternehmensbeteiligung. In den USA, wo es dieses gesetzliche Rentensystem nicht gibt, ist es völlig normal, nicht nur über Aktien, sondern sogar über Optionen Geld zu vermehren und für die Rente zurückzulegen. Aber Achtung, da habe ich mich mal ein bisschen mit beschäftigt. Optionen in den USA sind was völlig anderes als in Deutschland. Da gibt es ja die Optionsscheine, das sind aus meiner Sicht eigentlich fast schon Zockerprodukte. Ja, also da geht es gar nicht darum, damit Geld zu verdienen, sondern irgendwie, das ist wie Glücksspiel. Naja, okay, also das heißt, hier gibt es viele Glaubenssätze und wir Deutschen wünschen uns anscheinend so eine Entlastung, also dass irgendjemand für uns dieses Thema macht. Na, wer sind das? Das sind die Banken. Und was bekommt man da? Naja, so Produkte, wo es 2, 3, 4, 5% Jahresrendite gibt. Und da fing das bei mir an, dann tatsächlich mal schwierig zu werden, denn ich habe ehrlicherweise nie in die Rente eingezahlt. Ich habe so ein bisschen private Vorsorge gemacht. Aber irgendwann habe ich mal realisiert, das wird nicht reichen. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also mir wurde irgendwann klar, und das leider erst jenseits der 50, ich laufe da in so eine Rentenlücke rein. Ja, und das, aber was die Banken mir da angeboten haben, da war mir ziemlich schnell klar, da müsste ich im Monat viele tausende Euro sparen, damit ich nachher auf eine Rente von vielleicht 2.000-3.000 Euro komme. Das funktioniert also nicht. Und habe da für mich wirklich nach einer Lösung gesucht und bin da, das will ich vielleicht mal kurz erzählen, habe da zwei Ansätze verfolgt, von denen sich eine jetzt zum Glück, jetzt muss ich sagen, als wirklich sehr erfolgreich herausstellt. Das eine war, ich bin ja Unternehmer, dass ich gedacht habe, na, ich brauche vielleicht ein Unternehmen, wo ich später im Alter das Geld nicht mehr so verdiene, dass ich selber die Leistung erbringe, sondern dass andere für mich tun. Und da gibt es ein einfaches Konzept, da wird man Franchise-Nehmer. Da habe ich mir das ein bisschen blauäugig vorgestellt. Und bin Franchise-Nehmer geworden, ein tolles System, muss ich wirklich sagen, bei den Duden-Instituten für Lerntherapie. Und habe eine Lerntherapie-Praxis aufgemacht. Das hat eine ganze Menge Kapital gekostet, aber das konnte ich mir leihen. Habe da also für Kredite bekommen und habe Lerntherapeutin eingestellt, habe mich sogar mit dem Thema, lese ja gerne viel, auch wieder sehr selber mit beschäftigt, mit dem Ziel, da so im Monat, naja, für mich vielleicht so 2.000 bis 3.000 Euro herauszuziehen aus so einer Lerntherapiepraxis. Jetzt nicht viel, aber so als so Beitrag dachte ich, ist das eigentlich ganz attraktiv. Ich habe ein bisschen unterschätzt, dass es doch eine ganze Menge Arbeit ist. Es fängt jetzt an, mittlerweile nach 2 Jahren gut anzulaufen. Das war so mein allererster Ansatz. Vielleicht sehr einfach gedacht, aber es gibt in Deutschland über 200 Franchise-Systeme. Davon gibt es einige ganz tolle und das Duden-Institut für Lerntherapie ist eins der wirklich besseren. Sind ausgezeichnet worden mit Franchise-Preisen und so weiter. Im Übrigen, wer da Lust zu hatte, kann sich da gerne melden. Ich weiß, dass sie immer noch weiter auf Franchise-Partner suchen. Franchise-Nehmer heißt es. Es gibt 90 Institute in Deutschland und ich baue jetzt hier in Schleswig-Holstein das erste auf von den Duden-Instituten. Und wir haben in Deutschland einen Riesenbedarf an Lerntherapie. Also ich habe versucht, für mich im Grunde genommen so einen Vorsorgegedanke zu verknüpfen, auch mit etwas, was mir ja sehr viel bedeutet, wo ich sage, das ist wirklich was Sinnvolles, Kindern zu helfen, eine Lernschwäche, also entweder beim Lesen und Schreiben oder beim Rechnen, zu überwinden. Aber ehrlicherweise, wenn ich den Aufwand so nehme und das, was ich nachher an Rendite rausbekomme, naja, wahrscheinlich war das nicht der allercleverste Move, den ich je gemacht habe, wie mein Sohn wahrscheinlich sagen würde. Und dann bin ich auch noch auf ein zweites Thema gestoßen. Also ich mache diese Duden-Institute ja weiter. Natürlich finde ich das nach wie vor auch sehr sinnvoll, aber etwas, was noch so ein bisschen so einen besseren Hebel hat. Und das hat mir ein Freund empfohlen, der war bei so einem Finanztrainingsinstitut. Und ich würde mal sagen, da sträubt sich bei mir alles. Also da hat jetzt neulich ein Freund, der mir das erzählt hat, auch gesagt so, er sagte, ey, alles, was du da erzählst, das hört sich so an, als wäre das kriminell, was du da machst. Weil die haben so wahnsinnig hohe Renditeversprechungen, so 2 bis 4% im Monat. Und das geht irgendwie mit Aktien und Optionen und so weiter. Aber da der Freund das gemacht hat, habe ich gesagt, na okay, das probiere ich jetzt auch mal aus. Das war also mein zweiter Versuch. Was kann ich also tun, um ja meine Versorgungslücke zu schließen? Und uns mein Ziel war, dass das, was ich jetzt heute verdiene, dass ich das im Alter mit meiner Frau zusammen beibehalten kann. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist ein bisschen mehr als der gesetzliche Rentenbetrag natürlich. Und da habe ich ja, wie gesagt, gar nicht eingezahlt. Also wie macht man sowas? Und da habe ich jetzt eine Strategie kennengelernt und habe die dann erstmal eine Zeit lang in einem Simulationsdepot ausprobiert. Also es geht so um eine Strategie mit Aktien und Optionen am amerikanischen Markt. Das sind sehr stark regulierte Produkte dort. Das hat mit dem, was man hier in Deutschland kennt, überhaupt nichts zu tun. Und obwohl ich schon viel gelesen hatte, das kannte ich überhaupt nicht. War totales Neuland für mich. Und habe deswegen also einige Monate in so einem sogenannten Paper Trading Depot das probiert. Ja, das sind Simulationsdepots, die einige Broker zur Verfügung stellen. Das braucht man. Man braucht einen Broker, der an der amerikanischen Börse handeln kann. Und bin jetzt seit einigen Monaten im sogenannten Echtgeld unterwegs. Habe da mit so einem Depot angefangen, so um die 30.000 Euro haben wir da jetzt mal reingelegt. Wenn das gut funktioniert, können wir da, meine Freundin und ich, noch ein bisschen mehr reinlegen. Und die ersten 4 Monate liefen sehr ermutigend. Ich bin jetzt nach knapp 4 Monaten bei 18% Rendite, die ich erwirtschaftet habe. Aber das ist natürlich jetzt noch früh und am Anfang und ich habe noch nicht viele Marktphasen mitgemacht und so weiter. Also ich weiß, dass das sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen ist, aber es ist eine völlig, völlig neue Welt für mich. Und was ich daran so erstaunlich finde, und es geht mir jetzt gar nicht so sehr um den Weg, es gibt vielleicht auch noch viele andere Instrumente, ist, dass man eigentlich annimmt, das ist nicht möglich. Also eine hohe Rendite bedeutet immer ein extremes Risiko. Und da gibt es eine Portfoliotheorie dazu, die ist über 60, 70 Jahre alt, wo man das eigentlich widerlegen konnte, dass nicht unbedingt eine höhere Rendite mit einem höheren Risiko verbunden ist. Aber das ist den meisten Menschen unbekannt, weil es wirklich diese Glaubenssätze gibt, also hohe Rendite, automatisch höheres Risiko. Da ist ein bisschen Risiko dabei, aber ich würde sagen, ich habe da so viel Versicherungsstufen mit eingebaut, gegen einen Crash, gegen einen Marktrückgang. Ich verdiene sowohl, wenn der Markt seitwärts läuft, hoch, runter geht, im Prinzip mit diesem Konstrukt immer Geld. Natürlich ist nicht immer gleich viel, aber ich mache da erstmal kein dickes Minus mit. Das fand ich wirklich faszinierend. Und dann habe ich mal geguckt, was denken denn eigentlich so die Deutschen über dieses Thema, und habe mir mal von der Stiftung Warentest das große Börsenbuch bestellt und mal geguckt, was da so drin steht. Und das sind so die Empfehlungen, die man heute den Leuten gibt, was sie für ihre Altersvorsorge tun können, jenseits von irgendwelchen Bankprodukten, sich ETFs zu kaufen. Das sind so ja Produkte, das sind, im Prinzip ist das ein Fonds, aber man nennt das einen passiven Fonds. Also ein ETF ist ein Fonds, der bildet einen Aktienindex nach. Das heißt, da sind einfach mehrere Aktien, von denen man von Unternehmen, von denen man Anteile kauft. Und dieser ETF spiegelt immer diese Wertentwicklung dieser Aktien wieder. Und das ist wie so eine Art Warenkorb, ja, also den man da hat. Naja, wer das weiter recherchieren möchte, das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so gut erklären, guckt einfach mal unter ETFs nach und wird feststellen, das ist das, was allen empfohlen wird. Und ich habe wirklich auch immer gedacht, mehr geht eigentlich nicht. Und da merke ich immer, wie sehr solche Glaubenssätze unser Verhalten prägen. Und das kommt ja aus unserem Führungstraining auch immer wieder raus oder aus unserem Podcast rund um das Thema Werte, Glaubenssätze und so weiter. Wenn wir bestimmte Trigger in uns haben und die für wahr halten, dann richten wir unser Verhalten danach aus. Also wenn ich glaube, ich kann das nicht, ja, also Geldanlage ist nichts für mich und das für wahr halte, ja, dann fange ich gar nicht erst an. Oder wenn ich eben so einen Trigger habe, oh, Achtung, hohe Rendite, sofort hohes Risiko oder das müssen Betrüger sein, na, was passiert? Ich beschäftige mich damit gar nicht näher. Und es stimmt schon, dass da viele schwarze Schafe unterwegs sind und so weiter und dass es nicht leicht ist, da richtige Anbieter herauszufinden. Es erfordert ein bisschen Mühe. Aber da habe ich auch gedacht, naja, ich beschäftige mich mein Leben so viel damit, Geld zu verdienen, mit einer Tätigkeit, die mir Spaß bringt. Aber es geht letztendlich darum, Geld zu verdienen. Warum beschäftige ich mich eigentlich so wenig damit, es anzulegen? Naja, und das waren auch bei mir solche Glaubenssätze wie, das ist doch, das verstehst du nicht, das kannst du nicht so gut, man kann den Markt nicht schlagen, mehr als das geht nicht und so weiter, all diese Glaubenssätze. Und auch hier ist so, also in unserer kleinen frischen Brise, in unserer Sommerpause ist es ja nicht, in unserer Sommer-Miniserie mit 4 Folgen, ist heute die frische Brise zum Thema Geld. Einfach mal die Einladung, glaubt nicht alles, was so auch in irgendwelchen ganz seriösen Zeitungen, Büchern und so weiter steht, sondern erlaubt euch einfach auch mal anzunehmen, das stimmt vielleicht nicht. Vielleicht gibt es doch ganz andere Möglichkeiten. Und das, so ein Perspektivwechsel, der führt häufig dazu, dass man Dinge entdeckt, die man sonst eben nicht entdecken würde, weil man durch seine Glaubenssätze damit gar nicht erst anfängt. Und das ist zumindest mir so gegangen. Also ich werde jetzt sehen, ob das wirklich gut funktioniert. Ich brauche da sicherlich noch einige Zeit zu. Ich würde mal sagen, Minimum erstmal 2 Jahre, um zu gucken, ob das wirklich dauerhaft so funktioniert, was passiert, wenn der Markt mal einbricht und so weiter. Aber es fühlt sich für mich erstmal gut an und ich habe etwas gefunden, was mir so mehr als nur eine Hoffnung gibt, sondern mein Horizont völlig erweitert hat in diesen Dingen. Und das ist vielleicht das, was uns im Urlaub auch mal ganz gut tut, mal was anderes zu lesen, mal was anderes zu hören, unseren Horizont erweitern. Und dabei wünsche ich euch und Ihnen viel Spaß und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!